Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Psst, heißt es in der Zeit mit 12345S. Lars Weißbrot zischt gegen die sogenannte Identitätspolitik an, die sich in Worten und Begriffen verschwurbelt und verkämpft, ohne die Gegebenheiten selber wirklich anzugehen. Wer die Mohrenstraße umbenennt, verändert weniger als erhofft, denn die Wirklichkeit bleibt allen Gerüchten zum Trotz unbeeindruckt davon, wie wir sie nennen. Sprache wird maßlos überschätzt, so der Zeitautor und weiter. Die vermutlich einflussreichste und ganz bestimmt diskursfreudigste linke Strömung unserer Tage begreifen wir erst, wenn wir sie auf diesen Nenner bringen. Identitätspolitik ist Zeichenpolitik. Sie arbeitet sich an Symbolen ab, nicht an der Wirklichkeit. Wer dieses Spiel hingebungsvoll mitspielt, verschlingt seine Ressourcen. Das sei wie Treibsand, so Weißbrot in der Zeit. Je heftiger man strampele, umso tiefer versinke man. Was also tun? Öfter mal gezielt die Klappe halten. Zitat: Wer nicht weiter bloß neue Zeichen über Zeichen anhäufen will, hinter denen wir dann die Wirklichkeit jeden Tag weiter aus den Augen verlieren, dem bleibt nur eine Antwort auf die Zeichenpolitik, die sich durch alle unsere Diskurse sprengt: Schweigen. Das macht die Kulturpressebeschauerin jetzt noch nicht, sucht aber eine nicht quatschende Alternative, die Musik. Der neue Rektor der Leipziger Musikhochschule, der Pianist Gerald Faut, gibt der Frankfurter Allgemeinen ein langes Interview und setzt auf die Unverzichtbarkeit der klassischen Musik, gerade in schwierigen Zeiten. Er will die Breitenförderung stärken, um Musik als Kulturgut in die Hirne und Herzen zu bringen, schon im Kindergarten. Und vielleicht sind es die Kleinen, die ihre Elterngeneration, die man um eine musikalische Bildung oft genug gebracht hat, mitreißen. Breite und Spitze gleichermaßen zu fördern bei schrumpfendem Stellenmarkt und unsicheren Aussichten, das wird nicht leicht. Aber wie sagt der Pianist im Hochschulrektor, es ist einfach schön, sich mit Musik zu beschäftigen, das macht süchtig. Die Welt verhandelt im Pro und Contra die großen Maskenspiele, die in Oper und Konzert jetzt anstehen. Entweder mit Maske halb bis dreiviertel voll gefüllte Ränge oder ohne mit auf Rufweite auseinandergesetztem Publikum und ein Viertel Platzausnutzung. Und während Tillmann Krause mit verschnupftem Ohne mich reagiert, verweist Hans-Georg Rodig auf die gerade zu Ende gegangenen Filmfestspiele von Venedig, die genau das von ihrem Publikum erwarteten. Den ganzen Film durchhalten unter Mund- und Nasenschutz. Und siehe da, es geht. Staunend vermerkte er in der Welt, die diszipliniertesten waren die Italiener selbst. Anlegequote nahe 100%. Jetzt freut er sich auf eine Walküre in Berlin und hält das Tragen einer Maske in Oper und Konzert nun wirklich nicht für einen heroischen Akt. Die Kunstsaison beginnt in Deutschland mit zahllosen Eröffnungen. Timo Feldhaus hat sich für den Freitag in Berlin und München umgeschaut und frohlockt. Beim Gang durch die Galerien stellt sich schnell ein Gefühl ein, das man lange nicht gefühlt hatte. Man versteht wieder, was das soll, Kunst. Das ist ja eben so grandios unnütz. Lassen wir das letzte Wort den letzten Dingen. Anke Engelke spielt, grandios, wie die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung befinden, eine Trauerrednerin in der neuen Netflix-Serie »Das letzte Wort«. Da heißt es schon mal, liebe Trauergemeinde, liebe Sparfüchse, liebe Gazelse, am liebsten würdet ihr eure Toten in Klopapier wickeln und für 2,50 Euro verscharren, denn die Branche ächzt wie fast alle. Aber Anke Engelke sei allem Ulk früherer Jahre zum Trotz eine wirklich gute Schauspielerin, Süddeutsche Zeitung, und gebe, Frankfurter Allgemeine, eine beeindruckend uneitle Vorstellung der letzten Dinge.